Wer ehrlich auf sein Leben schaut, spürt etwas von der Macht von Schuld, inneren Zwängen und der Angst vor dem Sterben. Die Bibel erklärt diese Erfahrungen damit, dass wir von Natur aus mit Adam verbunden sind und damit mit Sünde und Tod. Zugleich stellt sie uns eine gewaltige Gegenwirklichkeit vor Augen: Gott hat in Christus ein Geschenk gegeben, das nicht nur Adams Schaden ausgleicht, sondern unermesslich übersteigt. Zwischen diesen beiden Polen, Adam und Christus, entscheidet sich, unter welcher Herrschaft wir leben und welche Kraft unseren Alltag prägt. Zwei Menschen, zwei Erbschaften, Adam und Christus. Wenn die Schrift von Adam und Christus spricht, erzählt sie nicht nur zwei voneinander getrennte Geschichten, sondern fasst in diesen beiden Menschen die ganze Geschichte des Menschengeschlechts zusammen. Adam ist der erste Mensch, aus Erde genommen, begrenzt, verwundbar und der Möglichkeit des Fallens ausgesetzt. Der erste Mensch ist aus der Erde, Erden, der zweite Mensch ist aus dem Himmel. In Adam tragen wir eine Erbschaft, die sich uns nicht erst in unseren Taten zeigt, sondern in unserem inneren Zustand, ein Herz, das von sich aus nicht auf Gott zugeht, eine innere Schieflage, die uns von ihm wegzieht, und ein Leben, das unausweichlich auf den Tod zugeht. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Der Tod in Adam ist mehr als das Ende unseres biologischen Daseins, er ist die ganze Atmosphäre der Gottesferne, in die der Mensch hineingeboren wird. Sünde zeigt sich hier nicht nur als einzelne Übertretung, sondern als Macht, die das Herz gefangen nimmt und den Leib als Wohnstätte benutzt. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, dass es im ganzen Universum nur zwei Menschen gibt? In den Augen Gottes gibt es tatsächlich nur zwei, Adam und Christus. Wir selbst sind nichts. Wir alle sind entweder im ersten Menschen oder im zweiten eingeschlossen. Alles hängt davon ab, wo du bist. Bist du in Adam, dann bist du ein Teil Adams. Bist du in Christus, dann bist du ein Teil Christi. Christus tritt in diese Menschheitsgeschichte nicht einfach als moralisch besserer Nachfolger Adams, sondern als der von Gott geschenkte Anfang einer neuen Menschheit. In ihm begegnet uns der wahre Gottmensch, und das Wort wurde Fleisch und stiftzüttete unter uns, voller Gnade und Wirklichkeit. Während Adam das Geschöpf ist, ist Christus der Schöpfer, der Mensch wird. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Am Kreuz hat er als der letzte Adam das alte Menschengeschlecht mit seiner Schuld, seiner Gottesferne und seiner Todesverfallenheit zur Geschichte gemacht. In der Auferstehung beginnt mit ihm ein neues Geschlecht, das nicht mehr von Sünde und Tod definiert ist, sondern von Gnade, Gerechtigkeit und Leben. Wer an ihn glaubt, wird aus der Linie Adams herausgenommen und in Christus hineingestellt. Das bedeutet einen Wechsel des Familienhauptes, aber auch eine neue innere Wirklichkeit. An die Stelle der regierenden Sünde tritt die regierende Gnade, an die Stelle des herrschenden Todes tritt das herrschende Leben. In dieser neuen Zugehörigkeit liegt eine große Ermutigung verborgen: Wir sind nicht auf immer an das gebunden, was wir von Adam geerbt haben. Der zweite Mensch ist aus dem Himmel, und in ihm öffnet Gott uns einen Raum, in dem Gnade stärker ist als jede alte Prägung. Wer dieses Gegenüber von Adam und Christus erkennt, beginnt auch sein eigenes Leben in einem neuen Licht zu sehen. Was uns so oft wie eine unveränderliche Natur erscheint, bestimmte Reaktionen, Neigungen, innerliche Muster, ist Teil der Erbschaft in Adam, aber nicht das letzte Wort über uns. In Christus gibt Gott uns ein anderes Zentrum und eine andere Zukunft. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Hier zeigt sich, die Zugehörigkeit zu Christus ist nicht nur eine theologische Kategorie, sondern eine fortlaufende Quelle. Aus dieser Fülle dürfen wir leben, wenn uns der alte Mensch in uns wieder so mächtig vorkommt. Der Blick auf Christus als den zweiten Menschen führt dann aus Resignation heraus in eine stille und zugleich starke Hoffnung. In ihm hat Gott schon entschieden, wer letztlich über unser Leben bestimmen darf, nicht mehr Adam mit Sünde und Tod, sondern Christus mit Gnade und Leben. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Der erste Mensch ist aus der Erde, Erden, der zweite Mensch ist aus dem Himmel. Die Unterscheidung in Adam und in Christus lädt dazu ein, die eigene Geschichte nicht mehr nur unter dem Vorzeichen der Herkunft, der Prägungen und der Vergangenheit zu lesen, sondern unter dem Vorzeichen dessen, was Gott in Christus begonnen hat. Wo die Erbschaft Adams uns eng, schuldig oder festgelegt erscheinen lässt, darf die Wirklichkeit Christi neu ins Bewusstsein treten, Der zweite Mensch trägt uns in eine andere Ordnung hinein, in der Gnade, Gerechtigkeit und Leben das letzte Wort haben. Diese Sichtweise bewahrt vor Selbstverdammnis und öffnet einen Raum, in dem Veränderung nicht aus eigener Anstrengung, sondern aus der Fülle des in Christus geschenkten Lebens wächst. Vom Kreuz zur Innewohnung, objektiv gerettet, subjektiv verwandelt. Die Botschaft des Kreuzes wird oft so verstanden, als gehe es vor allem um Schuldvergebung und einen geklärten Rechtsstatus vor Gott. Das ist kostbar und unverzichtbar, aber es ist nicht das Ganze. Die frühe Argumentation des Römerbriefs führt genau hier entlang, der Mensch ist schuldig und kann sich das Wohlwollen Gottes nicht verdienen. Gott rechtfertigt den Gottlosen auf der Grundlage des Blutes Christi und stellt ihn damit in eine neue Stellung. Doch Paulus bleibt nicht bei der Stellung stehen. Er führt weiter hinein in das innere Werk Gottes, denn wenn wir, als wir Feinde waren, durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt wurden, wie viel mehr werden wir, da wir versöhnt sind, in seinem Leben gerettet werden? Der Tod Christi versöhnt und rechtfertigt, sein Leben rettet in einem tieferen, inneren Sinn. Obwohl wir durch den Tod Christi zur Erlösung, Rechtfertigung und Versöhnung errettet worden sind, sind wir noch nicht zur Heiligung, Umwandlung und Gleichgestaltung errettet worden. Erlösung, Rechtfertigung und Versöhnung setzen alle den Tod Christi voraus, in dem sein Blut vergossen wurde, während Heiligung, Umwandlung und Gleichgestaltung das innere Wirken seines Lebens erfordern. Der Tod Christi am Kreuz hat uns in objektiver Weise errettet, und sein Leben wird uns in subjektiver Weise erretten. Auffällig ist, wie sich im Römerbrief die Sprache verschiebt. Zunächst ist häufig von Sünden in der Mehrzahl die Rede, konkreten Taten, Verfehlungen, Brüchen der göttlichen Ordnung. Ab Römer 5,12 geht es zunehmend um Sünde im Singular, eine Macht, eine herrschende Realität, die im Menschen wohnt. Das zeigt, wie umfassend Gott ansetzen will, es geht ihm nicht nur darum, dass unsere Akte im Himmel bereinigt sind, sondern dass in uns etwas anderes regiert. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam wurde zu einem lebengebenden Geist. Der gekreuzigte und auferstandene Christus wirkt jetzt nicht nur von außen für uns, sondern wohnt in uns, um von innen her zu prägen, zu reinigen, zu erneuern. Heiligung, Umwandlung und Gleichgestaltung sind Ausdruck dieses inneren Wirkens des Lebens, der alte Mensch verliert seine Selbstverständlichkeit, das natürliche Leben seine Dominanz und etwas von der Gesinnung Christi beginnt, in unseren Reaktionen aufzuscheinen, oft unscheinbar, aber real. In dieser stillen, inneren Bewegung liegt eine große Ermutigung, Gottes Ziel mit uns ist größer als nur Vergebung. Er will uns in seinem Leben retten, bis wir dem Bild seines Sohnes ähnlich werden. Wer das erkennt, darf seine eigenen Spannungen und inneren Kämpfe nicht mehr nur als Versagen lesen, sondern als Schauplatz des rettenden Wirkens des auferstandenen Christus. Diese Sicht auf das Wirken Gottes im Inneren bewahrt davor, das Evangelium auf eine Art Vertrag zu reduzieren, Schuld vergeben, Himmel sicher, der Rest bleibt an uns. Der Herr selbst macht deutlich, dass sein Kommen auf Gemeinschaft und Innewohnung zielt, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe von sich aus keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht im Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Nicht unsere Entschlossenheit, sondern die bleibende Verbindung mit ihm lässt das neue Leben Gestalt gewinnen. Wo wir diese Verbindung ernst nehmen, erweist sich das Leben Christi als eine leise, aber beharrliche Kraft, die uns aus alten Mustern herausführt. Selbst dort, wo wir unsere Begrenztheit schmerzlich erleben, bleibt die Zusage bestehen, dass sein Leben mehr ist als unser Versagen. So wächst eine nüchterne Hoffnung, Gott lässt nicht los, bevor seine Gedanken mit uns erfüllt sind. Gerade in dieser Spannung zwischen dem schon der Rechtfertigung und dem noch nicht vollständig der Umwandlung liegt eine besondere Ermutigung. Wer den Anspruch Gottes nur als Last hört, übersieht, dass derselbe Gott die Kraft des neuen Lebens in uns hineingelegt hat. Die Unruhe über das, was in uns noch nicht Christus entspricht, ist nicht Beweis unseres Verworfenseins, sondern oft Spur seines inneren Wirkens. In diesem Licht verliert auch der Alltag mit seinen Wiederholungen und scheinbaren Stagnationen etwas von seiner Schwere, er wird zu dem Feld, auf dem das Leben Christi, unscheinbar und dennoch wirksam, seine Wurzeln nach unten treibt und Früchte nach oben hervorbringt. Wo wir lernen, unser eigenes Verändern nicht aus uns selbst zu erwarten, sondern aus der treuen Gegenwart des in uns wohnenden Herrn, wird der Weg nicht leichter, aber heller. Dann wird spürbar, was es heißt, in seinem Leben gerettet zu werden, Schritt für Schritt, Tag für Tag. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt wurden, wie viel mehr werden wir, da wir versöhnt sind, in seinem Leben gerettet werden? So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam wurde zu einem lebengebenden Geist. Die Unterscheidung zwischen der objektiven Errettung durch den Tod Christi und der subjektiven Errettung durch sein in uns wohnendes Leben öffnet einen weiten Raum der Hoffnung. Sie nimmt den Druck, sofort fertig sein zu müssen, und macht sensibel für das stille Wirken des Herrn im Inneren. Indem wir unser eigenes Werden nicht mehr als allein unser Projekt, sondern als Antwort auf sein schon gegenwärtiges Leben verstehen, können wir die eigene Unfertigkeit ehrlicher sehen, ohne daran zu verzweifeln. So wird der Alltag, bei allem Ringen, zu einem Ort, an dem die rettende Kraft des auferstandenen Christus sich nach und nach gegen das Erbe in Adam durchsetzt. Die überströmende Fülle der Gnade herrschen im Leben statt beherrscht werden. Wenn Paulus von der überströmenden Fülle der Gnade spricht, stellt er sie bewusst der Macht der Sünde gegenüber, die durch Adam in die Welt gekommen ist. In Adam hat die Sünde nicht nur einzelne Fehltritte hervorgebracht, sondern eine Herrschaft errichtet. Sie benutzt das Gesetz als Resonanzboden, um den Menschen unter Schuld und die Seele unter Anklage zu halten. Der Tod ist die letzte Konsequenz dieser Herrschaft. Doch gegenüber dieser dunklen Bewegung setzt Gott in Christus eine andere Wirklichkeit. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Hier verschiebt sich der Blick, nicht mehr nur Sünde herrscht über den Menschen, sondern Menschen, die Gnade empfangen, herrschen im Leben. Die Gnade kam durch den Gehorsam Christi. Die Gnade Gottes ist zu den vielen überströmend geworden. Paulus sagt nicht, dass das Leben überströmend geworden ist. Das ist ähnlich wie bei der Übertretung Adams, bei der zuerst die Sünde kam und der Tod folgte. Ebenso kam durch den Gehorsam Christi zuerst die Gnade und das Leben folgte. Der Tod steht dem Leben gegenüber und die Gnade steht der Sünde gegenüber. Gnade ist in der Schrift weit mehr als eine freundliche Haltung Gottes oder ein Nachsehen mit unserer Schwachheit. In Christus ist Gnade Gott selbst, der sich uns schenkt, als Nähe, als Kraft, als Freude, als Leben. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wirklichkeit kamen durch Jesus Christus. Diese Gnade wird uns nicht sparsam zugeteilt, sondern sie überströmt. Paulus betont, dass zuerst die Gnade kommt und dann das Leben, sie ist gewissermaßen die Tür, durch die das göttliche Leben in unsere konkrete Situation eintritt. So wie durch Adams Übertretung zuerst die Sünde kam und der Tod ihr folgte, so kommt durch Christi Gehorsam zuerst Gnade, und das Leben folgt. Wo diese Gnade herrschend wird, verliert die Sünde ihre Selbstverständlichkeit. Das bedeutet nicht, dass Versuchungen verschwinden oder Schwachheiten plötzlich verschwunden wären. Es heißt vielmehr, dass inmitten derselben Umstände eine andere Kraft am Werk ist, die uns innerlich trägt und ausrichtet. Im Alltag zeigt sich dieses Herrschen im Leben selten in spektakulären Bildern. Es drückt sich eher darin aus, dass Bitterkeit nicht die Oberhand gewinnt, obwohl Gründe dafür vorhanden wären, dass eine leise Bereitschaft zum Vergeben entsteht, wo wir uns verletzt fühlen, dass ein innerer Halt bleibt, obwohl äußere Sicherheiten wanken. Der auferstandene Christus herrscht nicht als äußerer Diktator, sondern als innewohnendes Leben, das uns von innen her ausrichtet. Paulus macht deutlich, dass diese Lebensherrschaft an das Empfangen gebunden ist, die, welche den Überfluss der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen. Empfangen heißt hier, sich beschenken lassen mit einer Gerechtigkeit, die nicht aus uns ist, und mit einer Gnade, die über das Maß unserer Not hinausgeht. Wo wir innerlich beginnen, mehr auf diese Gabe als auf das Gewicht der Sünde zu achten, verschiebt sich das Gleichgewicht der Kräfte. Gerade dort, wo die Erbschaft Adams in uns besonders spürbar ist, in hartnäckigen Gedanken, eingeübten Reaktionsmustern, alten Verletzungen, möchte sich die überströmende Gnade durchsetzen. Sie arbeitet nicht gegen unsere Menschlichkeit, sondern befreit sie von der Herrschaft der Sünde. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Dieses Lebendigmachen geschieht fortlaufend, Totes, Erstarrtes, Verhärtetes wird berührt, belebt und in Bewegung gesetzt. In dieser Dynamik liegt Trost, es bleibt nicht dabei, dass wir von dem beherrscht werden, was aus Adam stammt. Die Gabe in Christus ist nicht nur stärker in ihrem Umfang, sondern auch in ihrer Dauerhaftigkeit. Der Tod ist ein letztes Ereignis, die Gnade aber eine bleibende Quelle. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wirklichkeit kamen durch Jesus Christus. Die überströmende Fülle der Gnade zeigt, dass das Evangelium mitten im Alltag ansetzt, dort, wo das Erbe in Adam uns innerlich beherrschen möchte, in Schuldgefühlen, festgefahrenen Mustern, Resignation. Wenn Gnade als Gottes lebendige Zuwendung verstanden wird, die in Christus zu uns kommt, wandelt sich der Blick, Probleme verschwinden nicht, aber sie verlieren das Recht, unser inneres Klima zu bestimmen. Herrschen im Leben bedeutet dann, sich von der Gnade und der geschenkten Gerechtigkeit definieren zu lassen, nicht von der Sünde. Diese Haltung wächst, je mehr wir innerlich mit der überströmenden Gnade rechnen. So wird der Alltag, bei allem, was schwer bleibt, zu einem Raum, in dem die Gabe in Christus das Erbe in Adam tatsächlich übertrifft. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.